Wir beginnen unsere Versammlung im Namen unseres Herrn Jesus Christus zur Ehre des Vaters. Und da möchte ich einen Vers lesen aus Epheser 3, den 8. Vers. Da heißt es, da schreibt der Apostel Paulus, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den erforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Es kommt eigentlich gar kein Widerspruch aus der Gemeinde. Richtig. Ich habe gelesen, den erforschlichen Reichtum. Ihr habt es ja auch schon auf den Zetteln gelesen. Der unausforschliche Reichtum heißt es. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu diesem Wort, unausforschlich. Erst als ich dieses Wort erforschlich eingesetzt habe, ist mir eigentlich bewusst geworden, was hier für Grenzen gesetzt sind, uns Menschen für Grenzen gesetzt sind, dass wir heute nicht in der Lage sind, diesen Reichtum in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Weite, in seiner ganzen Tiefe zu erfassen. Ja, wir können es nicht. Er ist unausforschlich. Egal, was unsere Wissenschaft alles erforschen kann, auch sie kommen immer wieder in irdischen Themen, wenn es um Forschungen geht, an Grenzen. Und es ist ja nur jetzt aufs Irdische bezogen ein schwacher Vergleich zu dem Reichtum des Christus, der eben unausforschlich ist. Und wenn die Bibel hier dieses Wort verwendet, in manchen Übersetzungen heißt es auch unausspürbar, dann darf uns ein klein wenig aufgehen, was hier für eine Tiefe drin steckt, für eine Weite und für eine Fülle. Sodass wir es eigentlich nur erfassen können, dass es nicht fassbar ist. Und wir sind Teil davon. Also das ist ja dann das Wunderbare, was wir auch heute hören dürfen, dass uns der Herr dieses Geheimnis stückweise offenbaren möchte und uns hineinführen möchte in diesen Reichtum. Stückweise. Ganz können wir es nicht fassen. Und dazu soll auch dieser Vormittag heute dienen, dass uns der Herr ansprechen möchte, dass unsere Herzen offen sind, dass er uns hineinführt in diesen Reichtum. Und deshalb freuen wir uns sehr auf deine Verkündigung, dass der Herr durch dich dieses Wort offenbart. Und da möchte ich dich auch gleich begrüßen, Johannes. Schön, dass du wieder mal da bist und den weiten Weg auf dich genommen hast. Deine Frau ist auch hier, war ja gestern Abend schon hier. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen, begrüßen und dir jetzt schon Vollmacht und Freude zur Verkündigung wünschen. Ich möchte auch alle Gäste begrüßen. Ich habe gerade vorhin die Familie Holzer noch begrüßt aus Hannover. Sie sind das erste Mal hier. Und natürlich auch alle Gäste, die ich jetzt nicht persönlich begrüßt habe, herzlich willkommen. Und dann möchte ich uns natürlich auch als Gemeinde begrüßen. Jetzt wollen wir zusammen ein Lied singen, und zwar das Lied 770, die Strophen 1 bis 5. Auf dem Lamme ruht meine Seele, ist die Melodie. 770, die Strophen 1 bis 5. Vater, ich möchte dir danken für die große Gnade, dass wir uns hier versammeln dürfen, noch in aller Freiheit, dass wir zusammenkommen dürfen, uns unter deinem Wort stellen dürfen, das uns verändern möchte, das uns trägt, das uns Maßstab ist in dieser Welt, die ihren Maßstab auf andere Dinge setzt. Ich möchte dir danken, dass wir so reich beschenkt werden, ja, ein Reichtum, den wir eben nicht fassen können. Und du möchtest ihn überströmen lassen und uns damit ausrüsten. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Gedanken zurückstellst, die uns hindern, die uns blockieren, die wir von der vergangenen Woche mitgebracht haben, die uns beschäftigen, ja, und die du auch in deiner Hand hast, damit wir ein offenes Ohr bekommen für unser Herz, die Botschaft aufzunehmen, die du heute bereitet hast für jeden Einzelnen, dort wo er steht. Ich möchte dir danken für die Geschwister, die du ausrüstest und auch immer wieder zu uns sendest, damit sie dein Wort austeilen. Möchte ich für die bitten, die nicht da sein können wegen Krankheit, auch die, die schon unterwegs sind, und in den Urlaub fahren. Herr, ich möchte dich um Kraft bitten, um Ausrüstung, auch in den einzelnen Situationen von den Geschwistern, die oft auch durch Tiefen gehen müssen. Herr, dass du ihnen deinen Frieden groß machst. Ich möchte jetzt danken, dass du mitten unter uns bist und dass du uns segnen möchtest, auch heute Vormittag. Amen. Das Thema: der unausforschliche Reichtum des Christus. Und ich möchte dazu zur Überleitung, zur Verkündigung aus Kolosser 2, die Verse 1 bis 3 lesen. Kolosser 2, Verse 1 bis 3. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und jetzt darf ich dich bitten.
Meine in Christo geliebten Geschwister, liebe Freunde, von großer Dankbarkeit sind wir zu Hause immer wieder erfüllt, wenn wir an die Gemeinde in München erinnert werden. Wir tun es mit großer Freude und sind im Geist oft unter euch. Ich darf wohl noch einmal herzliche Grüße von Heinz Schumacher hier der Gemeinde weitergeben. Er ist ja schwer erkrankt und hat alle Dienste in den nächsten halben Jahr absagen müssen. Lungenentzündung und Komplikationen. Ja, das Thema ist heute genannt schon und wir freuen uns, dass wir uns unter diesem wunderbaren Wort zusammenfinden dürfen. Eingangs eigentlich schon gelesen. Der Text liegt für dieses Thema ja zugrunde in Epheser 3, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden unter den Nationen, den unermesslichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Es soll uns heute Morgen in der Hauptsache um drei wichtige Aussagen geben. Gehen Reichtum, Christus und unausforschlich. Wir fragen uns, was ist Reichtum? Was ist Reichtum? Eine junge Generation greift nach Reichtum. Was ist Reichtum? Gesundheit, ein Haus, Besitz, Vermögen, Beruf. Ja, bei uns im Osten ist Beruf ein großer Reichtum, wo alles fast flach liegt, ist Beruf ein Reichtum, ja. Ehe, ist Ehe ein Reichtum? Familie, Kinder? Ja. Die meisten Leute geben hier eine ganz klare Antwort. Was ist Reichtum? Gesundheit ist der größte Reichtum, denn wenn wir nicht gesund sind, dann läuft alles durch die Finger hindurch. Dann nützt uns alles nichts, ein Haus nicht, Vermögen nicht, nichts nützt uns was. Gesundheit. Denn ohne ihr bleibt alles fragwürdig. Wir fragen natürlich weiter. Millionen Menschen sind gesund. Spürt man es ihnen ab oder sieht man es ihnen an, dass sie einen überaus großen Reichtum mit sich herumtragen? Eine Stunde Stadtbummel oder ein Einkauf in einem großen Markt zeigt uns ja, und reicht aus, um in den Angesichtern der Menschen die Unruhe, den Unfrieden, die Verbissenheit, die Aggression und die Undankbarkeit als Spiegel ihres Innersten sehen zu können. Wir waren neulich in Berlin, also Schaufenster interessieren mich so nicht, aber Leute, die ich begegne, Hunderte, die vorbeigehen, ich schaue gern ins Angesicht rein. Was das Angesicht ist, also ein Spiegel. Was und die Augen dann. Wir stellen deshalb fest, aller Reichtum dieser Erde mit aller Schönheit, dem Glanz und der Größe besitzt keine Ewigkeit. Das heißt, kein göttliches, unauflösliches Leben hat keine Qualität. Nichts Bleibendes verblasst, verwest und vergeht. Und wir fragen uns, wie lange braucht eigentlich ein Mensch, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen? Wie lange braucht er? Mit 30 Jahren müsste doch eigentlich, mit 40 sagen wir mal, müsste jeder überzeugt sein, na, es läuft sehr vieles durch die Finger. Liebelei, alles durch, Ehe durch, Kinder, Familie durch, Haus gebaut, alles. Wie lange braucht ein Mensch, um diese vergänglichen Werte in seinem Leben einen untergeordneten Platz zu geben? Wie lange braucht ein Mensch? Das ist eine Antwort, bis er Christus begegnet. Und das hält nicht auf. Auch Menschen, die Christus begegnen, werden immer wieder von der Sichtbarkeit bezaubert. Wir müssen einfach sagen, bis zum letzten Atemzug werden wir damit nicht fertig. Ich habe Geschwister begleitet, auch Brüder, die in der Verkündigung standen, mit 90 Jahren. Ihr Ende stand vor ihnen. Es war nicht mehr lange. Was war der letzte Satz? Ich brauche Geld, liebe Geschwister. Wenn wir in jungen Jahren keinen Abstand gewinnen und die Dinge von der Wertigkeit richtig einzuordnen vermögen, wird oft das Alter eine Tragödie. Weil wir dann das, was im Inneren ist, nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Da reicht die Substanz nicht mehr aus. Und dann wird bodenlos nach außen sich zeigen, was wir ja lange gelebt haben. Der natürliche, an die Erde verhaftete Mensch wird immer unterwegs sein, sein Leben mit diesen inhaltlosen, vergoldeten Angeboten vollzuhängen, um sich damit ausfüllen zu lassen. Über diesen methodisch geplanten Irrtum, reich werden zu wollen oder unser Herz mit dem vollhängen zu wollen, haben wir keine Veranlassung, heute Morgen eine Stunde hier beieinander zu sein. Deshalb sagt der Apostel Paulus dem jungen Timotheus, wie alt mag er gewesen sein, 25, 30, ein ganz wertvolles Wort, sehr wertvolles Wort. Ich habe dieses Wort sondern anhand von vielen Übersetzungen aufgezeichnet. Also, da geht es also darum, wer trotzdem es tun will, mit seinem Inneren nach Reichtum trachtet oder von den Dingen dieser Welt ausgefüllt zu werden, der fällt und gerät in Versuchung und Gefangenschaft. Und die Netze und Schlingen fangen ihn. Viele unsinnige, wertlose, törichte und schädliche Wünsche, Begierden, Lustbegehren richten die Menschen zugrunde und ziehen sie tief hinab ins Verderben und stürzen sie in den Abgrund. Es sind alles Wiedergaben von verschiedenen Übersetzungen. Es geht dann weiter. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier. Andere übersetzen die Habgier, eine Gier, etwas zu haben. Die Liebe und die Freundschaft zum Silber. wonach es etliche verlangt hat und sich danach ausgestreckt haben. Sie wurden von ihrem Trachten gepackt und sind von dem Glauben abgeirrt, wurden damit in die Irre geführt, sind vom Glaubensweg abgekommen und haben sich mit viel Schmerzen durchbohrt und in bitteres Leid und Weh und Not gebracht, sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet. Das schreibt er einen gläubigen jungen Mann. Und dann fasst er zusammen, du aber, Mensch Gottes, du bist ein Eigentum Gottes, fliehe. Die Flucht ist in vielen Beziehungen ein Mittel zur Bewahrung. Fliehe, lass das alles hinter dir zurück. Also, bis zum letzten Atemzug werden wir vom Wort Gottes aufgefordert, die Dinge, die hundert- und tausendfältig vor uns stehen, mit viel Propaganda und mit Bomb und Licht und Glanz, nicht in unser Innerstes hineinzulassen. Bewahren wir diesen Freiraum für den in uns wohnenden Christus. Jedenfalls sehen wir aus diesem Zeugnis und aus der Fülle anderer Schriftaussagen, dass der Reichtum dieses Kosmos eine bezaubernde Kraft hat. Und da wir alle von Natur aus dem gleichen Stoff und dem Material gebaut sind wie der Kosmos, tragen wir also eine verhängnisvolle Hypothek mit uns herum. Manche versuchen mit allen Mitteln, sich davon frei schwimmen zu können. Und am schlimmsten sind die religiösen Leute dran, die mit gesetzlichen Regeln, mit Leistungen, Methoden und frommen Übungen sich davon befreien wollen. Du sollst, du musst, pass auf! Nur Regeln und Satzungen. Das ist wie, als würde man von außen her in einen Käfig eingesperrt. Aber es ist innen nichts geklärt. Es muss innen etwas anders werden. In der Gesinnung und Denkart müssen wir verändert werden, woanders hinsinnen. Der Reichtum dieses Kosmos und ihn besitzen zu wollen, ist eine einzige Illusion. Dass wir diesen Satz tief in unseren Herzen aufspeichern. Damit wir nicht 60, 70, 80 Jahre, 90 Jahre hinter dem Zeug dieser Erde hinterherrennen. Nie wird ein Mensch davon satt werden. Nie. Immer größer. Immer mehr. Von Salomo heißt es in 1. Könige 3, und Gott sprach zu ihm, weil du um dieses gebetet hast und hast dir nicht viele Tage erbeten, und hast dir nicht Reichtum erbeten, sondern Einsicht. Siehe, so habe ich dir ein weises, ein einsichtsvolles Herz gegeben. Und deshalb reden wir heute Morgen nicht von dem Reichtum dieses Kosmos, noch seiner Herrlichkeit, sondern von dem Unausdenkbaren, den Unerzählbaren, den nicht zu Ende denkenden Reichtum und der Herrlichkeit des Christus. Wir sehen also klar, wie die Schrift diesen Reichtum beschreibt und verstanden haben will. Und es geht hier bei diesem Thema nicht um Jesus und um den Menschensohn, sondern um den Christus, den von Gott Beauftragten, mit aller Vollmacht Gottes ausgestatteten Sohn seiner Liebe. In ihm liegen oder ist die Gesamtheit des Reichtums, der Herrlichkeit, der Schätze Gottes verborgen, zusammengefasst. Die gesamte Lichtsenergie, die Weisheit und alle Zeugungskräfte Gottes sind auf den Sohn gerichtet und zusammengebündelt. Auf ihn ruht die gesamte Sehnsucht Gottes. Auf ihn liegt die Garantie, dass alles, was durch ihn erschaffen wurde und ins Dasein gestellt wurde nicht in einer sinnlosen, nie endenden Feuerhölle enden wird, sondern ein Vollendungsziel erhält. Alle Gott gegebenen Verheißungen sind auf den Sohn gerichtet und haben in ihm das Ja und das Amen Gottes erhalten. Reichtum, was ist Reichtum? Wenn der Sohn an einem Ausspruch Gottes scheitern würde, dann wäre das gesamte Weltallunternehmen in seiner Zielsetzung in Frage gestellt. Kann das hier jemand denken? Kann das hier jemand denken? Dass das Weltallunternehmen, das ist Gottes Angelegenheit, in Frage gestellt werden könnte. Der Reichtum des Christus, was ist das und was beinhaltet er? Wenn wir uns den Text in Epheser 3 anschauen, dann erhalten wir darauf eine klare Antwort. In der Verkündigung wähle ich auf zwei Ebenen. Die eine ist, ich stelle ein Thema und suche mir dazu die Schriftzeugnisse. Oder, wie heute Morgen, ich nehme einen Bibeltext und gehe diesen Vers Gedanke für Gedanke durch. Und das wollen wir heute Morgen halt machen. Es ist ja nicht sehr viel. Es sind drei Stücke zu merken. Das ist also der Reichtum. So. Das ist die Herrlichkeit des Christus. Und das Unausdenkbare. Wir haben also den Text ein Stück weit vor uns. Epheser 3. Und er beginnt mit Vers 8. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen. Ich habe das mir extra sehr groß geschrieben, damit uns das ins Auge fällt. Dieser Apostel Paulus bindet sich nämlich nicht mit den Propheten des Alten Bundes noch mit den 12 Aposteln zusammen. Er allein beansprucht hier, von der Gemeinde gehört zu werden. Mir ist diese Gnade gegeben worden unter den Nationen, den Unerzählbaren. Liebe Geschwister, wir könnten unablässig bis zu seiner Wiederkunft hier zusammen sein. Wir kämen nicht auf den Grund, den unergründlichen, nie erfassbaren und unausdenkbaren Reichtum des Christus zu verkündigen. Wir halten fest, dass dieser mit dem Verstand nicht zu fassende Reichtum nicht in erster Linie seinem auserwählten Volk Israel, sondern für die Nationen bestimmt und freigegeben worden ist. Ist uns das aufgefallen? Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist es gegeben, den Vollumfang des Reichtums und der Herrlichkeit, die nie auszuschöpfende Herrlichkeit, den Nationen zu bezeugen. Das hängt mit einer gottgewollten Schriftteilung zusammen. Und das, was hier unter Gottes Absicht und seinem Willen und sein Wohlgefallen gestellt ist, das soll nicht nur geglaubt, sondern es soll bezeugt und verkündigt werden. Und wie viele Gemeinden sind heute noch in der Lage, den unausforschlichen Reichtum überhaupt anzuhören, weil sie innerlich gar nicht mehr vom Wort her erreicht werden? Wenn wir uns nicht an die Vorgaben und die Anweisung des geschriebenen Wortes halten, arbeiten wir auf fremdem Boden und ohne dem Ja Gottes. Und nun, wenn wir die Bibel da haben, eigentlich hätte ich schon den ganzen Text aufzeichnen, fährt ja der Apostel Paulus weiter. Also dieser unerzählbare Reichtum des Christus, was er alles beinhaltet, das alles, was Gott geplant, gedacht, ausgesprochen hat, an den Sohn und die Erfüllung gebunden ist. Alles neu werden, alles Durchdringen des Kosmos und im Schöpfungsall mit der Herrlichkeit in dem Glanz Gottes, das hängt mit Reichtum zusammen. Das soll verkündigt werden, bezeugt werden. Ja, und wir fragen uns schon, wo wird es heute noch verkündigt? Es wird verkündigt, es wird nicht nur geglaubt, sondern es muss verkündigt werden. Und jetzt lesen wir, worum es eigentlich geht. Weshalb, worum die Frohbotschaft gepredigt, geheroldet und verkündigt werden soll. Nämlich, Vers 9, um alle zu erleuchten. Wir fragen zurück, wer ist der Alle? Wer ist der Alle? Um alle zu erleuchten. Verkündigung geht dahin, damit alle erleuchtet, erlichtet werden, von dem Lichtglanz des Evangeliums erreicht werden. Wer ist der Alle? Sicherlich betrifft es nicht die gottlos verlorene Welt. Ich grenze jetzt sehr ein. Ob er das akzeptiert, weiß ich nicht. Aber ich sage es ganz offen, alle, die eine Berufung haben als Glied hinein in den Leib des Christus. Damit waren wir ja gestern Abend beschäftigt. Das ist das Alle. Diese Aussage ist ungeheuerlich. Und zwar für einen jeden, der zu dieser Gemeinde gehört. Hier wird manche Liebhaberei ein Ende finden müssen, wenn wir verbindlich und im Gehorsam zu diesem Wort stehen wollen. Liebe Geschwister, es geht um einen unermesslichen Reichtum. Der soll bezeugt und verkündigt werden, und zwar für alle, die dazugehören. Also wer heute Morgen weghört, der muss sich innerlich fragen, wo ich eigentlich platziert bin. Gehöre ich zu dieser Gemeinde? Wenn ich zu dieser Gemeinde gehöre, durch Gnade zum Glauben gerufen bin, dann bin ich hier hineingebunden. Und hier muss ich einmal auch konzentriert stehen bleiben. Ich kann hier nicht drüber weglesen. Wir sind so flüchtig, sind wir beim Lesen. Bleiben wir doch einmal stehen bei diesen wenigen Gedanken des Wortes und lassen uns nicht ständig ablenken, um alle zu erleuchten. Ja. Der Ringkampf um diesen unermesslichen Reichtum und das als Evangelium zu verkündigen zu wollen, verlangt unsere ganze Lebensexistenz. Unser lieber Bruder Rainer hat ja den Text aus Kolosser 2 gelesen. Da sagt Paulus, ich ringe um dieses Evangelium, um den Vollgehalt des Christus. Und zwar ringe ich mit einem Todeskampf. Agonie steht hier. Das ist nicht so ein Sonntagsspaziergang, sondern hier werde ich total hineingenommen. Hier muss manches, was sonst läuft in unserem Leben, an die zweite, dritte und vierte Stelle gesetzt werden. Wenn es um dieses Evangelium geht, hier binde ich mich hinein, hier verliere ich meine ganze Lebenskraft, meine Liebe, ja, alles, was zu mir gehört. Damit alle es hören und verstehen, damit alle hingelangen, sagt Paulus ein paar Verse später. Wir fragen, wohin denn? Wo soll denn wir alle hingelangen? Wohin denn? Was heute als Glaubenssubstanz in der Gemeinde gelebt wird, das ist sehr, sehr wenig. Das ist sehr, sehr wenig. Man ist also stehen geblieben bei dem Begriff Vergebung der Sünde und seelisch sterben zu können. Das ist schon ganz außergewöhnlich. Vielleicht sagt uns noch jemand, dass wir in den Himmel kommen. Liebe Geschwister, darum geht es überhaupt nicht. Der unermessliche Christus, der ist mit seiner Gemeinde zusammengebunden und wir sind mit ihm eine Einheit. Und wenn hier etwas von diesem Reichtum geschrieben steht, dann hat der Vater diesen Reichtum in seinem Sohn und für die Söhne, für uns, für alle die eine Berufung haben. Für alle, die Glieder an diesem Christus sind, eine ungeheure Bedeutung. Wohin sollen sie gelangen? Zu dem gesteckten Ziel. Und was ist das gesteckte Ziel? Das ist eine ausgereifte Mannesgestalt. Das ist der ausgewachsene Christus in uns. Ausgewachsener Christus in uns. Am Anfang, als Gott uns zum Glauben rief, da zeugte er göttliches Leben in uns hinein, embryonal, wie eine werdende Mutter. So tragen wir göttliche Natur in uns embryonal. Und diese Geburt, die können wir verhungern lassen, fast verhungern lassen. Sie wird ernährt. Und wir wissen ja die Dramatik bei der Gemeinde in Galatien. Da sagt er, wer hat euch verhext? Ich bin irre an euch. Ich ringe, dass der Christus in euch zur Ausgestaltung kommt. Und was war mit den Galatern passiert? Die waren sehr beschäftigt, die waren sehr aktiv in gesetzlicher Leistung, das zu tun, immer Aktion. Ich habe euch ja gestern Abend diese scheußliche Missgeburt gezeigt. Das Ziel ist, keine unmündige Säuglingsgemeinde am Ziel zu finden. Unmündige Säuglingsgemeinde, sondern die ein Stück gewachsen ist und Gedanken Gottes denken kann, die substanziell auch etwas von diesem unermesslichen Reichtum des Christus in sich trägt. Denn wir müssen einmal da uns auch Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Durch den Glauben kommt also dieser Christus, dieser unermessliche Reichtum in unser Herz hinein. Liebe Geschwister, das ist doch nicht zu fassen. Wir werden dann noch einige Gedanken dazu hören. Oder wenn in dem gleichen Brief, Kapitel 3, Epheserbrief, Paulus schreibt, dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden an den inwendigen Menschen, an dem Menschen, der aus Gottes Geist gezeugt wird. Hier steht, Gott gibt es und Gott gibt Reichtum, unermesslichen Reichtum, Reichtum seiner Herrlichkeit, damit wir gestärkt werden. Alles rennt ja darum, gestärkt zu werden. Wie und wodurch werden wir im Glauben gestärkt? Substanziell gestärkt, indem wir uns im Alltag das Wort des Lebens zusprechen. Wenn Dinge uns anfechten und uns nach unten ziehen wollen, dann bleiben wir stehen und entscheiden uns willentlich immer wieder für die Herrlichkeit des Christus in uns. Mit Reichtum und Kraft und Stärke ausgerüstet zu werden, durch seinen Geist, nichts anderes. An dem inneren von Gott gezeugten Menschen, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen Wohnung habe, damit ihr völlig zu erfassen vermöget, jetzt kommt das Wort, worauf es mir ankommt, damit ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, die durch alle Dimensionen hindurchdringende Liebe Gottes. Liebe Geschwister, wir merken schon, wir sind oft so weit weg, nicht nur einen kleinen Duft einmal von dieser Herrlichkeit zu vernehmen, sondern völlig durchdrungen erfüllt zu sein mit allen Heiligen. Es ist also nicht nur ein Anliegen unseres Gottes und Vaters für die Leute, die hier in München hier beieinander sind. Heute Vormittag gibt es in München noch tausende andere, die zweifellos auch Glieder an dem Leibe des Christus sind. Es gibt doch nicht nur Glieder hier in dieser kleinen Schar, sondern wo sie sich auch versammeln. Und dann fragen wir uns, ist der Reichtum des Christus ihnen bekannt? Wird er ihnen verkündigt? Können sie dieses erfassen, völlig erfassen? was die Liebe ist, die alle Dimensionen der Schöpfung durchdringen wird. Leben wir, ich frage, leben wir in dieser Wirklichkeit? Ist der uns die geschenkte Herrlichkeit, ist uns das auch im Alltag wichtig und wertvoll, damit wir uns nicht verlieren in den Dingen dieser Zeit und Welt? Wie wenig sieht man davon Menschen, die mit diesem Anliegen und Herzenswunsch Gottes beschäftigt sind und sich darin abmühen? Nun, worüber sollen denn alle erleuchtet werden? Worin sollen denn nun alle Einsicht erlangen? Reicht es nicht aus, an den Herrn Jesus Christus zu glauben, um Vergebung der Sünde zu erhalten? Reicht das nicht aus, um selig sterben zu können? Ist denn das der unausforschliche Reichtum der Christus? Vergebung der Sünde hat es schon im Alten Testament gegeben. Vergebung der Sünde hat es auch unter den Jüngern gegeben, Buße. Der unerzählbare Reichtum, der vorher nie bekannt war. Was ist er denn? Was ist er denn? Wo wird er proklamiert? Wo wird er von den Brüdern bezeugt und verkündigt? Und zwar für die, die dazugehören. Ist denn das, was anschließend im Text aufgeschrieben wurde, heilsnotwendig, fragen viele. Heilsnotwendig? Muss ich denn davon Kenntnis haben, was Gott der Vater mit dieser Gemeinde für eine Zielsetzung hat? Heilsnotwendig ist das nicht. Was ist das? Heilsnotwendig. Heil, Rettung, wie werde ich gerettet und wodurch? Wodurch werde ich gerettet? In der Gnade seid ihr gerettet mittels des Glaubens. Und das aus Gott. An ihn und seinem Wort zu glauben, dass er am Kreuz meine Lebensgeschichte geregelt und geklärt hat. In diesem Glauben werde ich heil und werde gerettet. Werde gerettet. Aber das ist nicht die Zielsetzung unseres Gottes und Vaters. Wir haben oft zu Hause im Männerchor das Lied gesungen, mache mich selig, o Jesu, mache mich selig, o Jesu. Geht's immer so im Refrain rauf und so, Wiederholung. Das Lied singe ich heute nicht mehr. Da gibt's auch in Wohnungen, sieht man so ein Schild hier, nur selig, nur selig. Das kannst du ruhig weghängen. Was heißt denn das? Nur gerettet, nur gerettet. Selig heißt Rettung. Geht's etwa nur darum, dass wir drüben nur als Gerettete ankommen? Wissen wir nicht aus 1. Korinther 3, dass wenn wir oben erscheinen, dann wird unser Lebenswerk bewertet, was in unserem Leben im Inneren abgelaufen ist. Und da kann es passieren, dass unser gesamtes Lebenswerk verbrennt, wir aber gerettet bleiben. Weshalb? Weil das ein Gnadenwerk Gottes war. Dort rutscht keiner durch Sieb. Aber gerettet bleiben wir. Weil das Gnadenwerk Gottes ist. Aber wer auf diesem Grund was anderes baut, droben wird deshalb das Heft von Dieter Theiss. Der Tag wird's klar machen. Der wird alles ins Licht stellen. Und das, was nicht zu ihm passt, das muss dort passend gemacht werden. Geht nicht anders. Oder wollen wir so leben wie ein Lot? Nicht wahr? Lot ist auch mit ausgezogen wie ein Abraham. Und dann ging die Welt unter. Und mit ihm, was ging da alles unter? Was ging da alles unter? Alles, was er geschaffen hatte. Ja. Alles, was er geschaffen hatte. Was ihm wichtig war. Und er konnte sich nicht lösen. Die Dramatik dieser Geschichte, wie die Engel den Lot aus Sodom herausziehen, zerren wollen. Immer wieder zurück und so. Da hat er die Töchter noch und seine Frau, aber, ja. Seine Frau, die konnte sich nicht lösen. Die drehte sich um, blieb stehen, blieb zurück und wurde zum Standbild einer Salzsäule. Liebe Geschwister, gerettet, das war der Lot. Wollen wir so drüben ankommen? Deshalb, diese Frage wird oft gestellt. Ist das heilsnotwendig? Nein, heilsnotwendig ist der unermessliche Reichtum nicht. Aber liebe Geschwister, es hängt damit viel zusammen. weil das Wohlgefallen unseres Gottes, die Lust unseres Gottes darin besteht, uns nicht nur aus dem Tod in das Leben zu rufen, sondern uns völlig zu erfüllen mit dem Reichtum des Christus. Ach, dass diese Energie Gottes in unser Leben hineinkäme, uns verändert in unserem Denken, in unserer Gesinnung, dass wir einmal eine andere Richtung bekommen. Nicht mehr ich, mir, meiner, uns, sondern er in uns. Also heilsnotwendig ist das nicht. Wer aber so fragt, bezeugt, dass er seine Berufung und Bestimmung für den Christus nicht erkannt hat und demnach als Kleinkind seine Unmündigkeit leben will. Es ist und bleibt eine Tragik, dass viele ins Gottesleben hineingezeugte Kleinkinder bleiben und nicht wachsen und reif werden wollen. Also das finde ich total gegen die Natur. Die kleinen Kinder wollen immer größer sein. Und wenn sie ein paar Schuhe erwischen, dann fahren sie immer in große Schuhe rein. Sie wollen immer größer sein. Und Gottes Kinder wollen immer, ach, mir reicht's. Liebe Geschwister, das hat nichts mit Demut zu tun. Das ist einfach ungehorsam für das, was der Vater in unermesslicher Weise uns, seiner Gemeinde, seinen Heiligen, dir und mir schenken will. Ein seelisch beschwingtes Kind Gottes wird nach dem unerforschlichen Reichtum des Christus keinerlei Verlangen haben. Wir können uns korrigieren. Ein seelisch beschwingtes Kind Gottes wird nach diesem Reichtum keinerlei Verlangen haben. Ihnen reicht der Jesus im Fleisch mit Zeichen und Wunder, wie er auf Erden war. Das reicht. Wie ein geschlossener Vorhang, so kann es deshalb nicht sehen, was dahinter an Herrlichkeit, Größe und vollendeter Schönheit aufgestellt ist. Ein solch Kind Gottes hat keinen Zublick, was Gott an unermesslichen Tiefen und Weiten für die Glaubensgemeinde und damit auch für jeden Einzelnen bereitgestellt hat. Das hängt mit Ungehorsam zusammen und wird an dem Gerichtstag der Gemeinde mit tiefer Beschämung enden. Und jetzt zieht der Apostel den Vorhang auf. Liebe Geschwister, ich ringe darum, dass uns in diesen wenigen Minuten ein Stück Herrlichkeit aufleuchtet in unser Herz hineingeschenkt wird. Der Apostel Paulus zieht den Vorhang auf und lässt uns in Dimensionen hineinschauen, wo es einem die Luft nimmt. Ich sage manchmal, eigentlich müsste man bei solcher Verkündigung, da müsste bei uns manchmal unser Herz einige Sekunden stehen bleiben. Und wenn es bei mir ganz stehen bleiben würde, dann hätte ich nichts dagegen, liebe Geschwister. Ich hätte nichts dagegen. Licht und Einblick soll uns geschenkt werden. Und dafür betet Paulus. Und darum ringt der Heilige Geist in uns. Licht und Verständnis über eine Haushaltung, eine Heilsökonomie. Ich muss jetzt den Text, weil ich den Text hier auch in euren Zettel nicht gemerkt habe, nachschlagen. Epheser 3. Also, wir sind bei 8. bei 9 und alle zu erleuchten, ja, worüber denn? Welche die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Äonen in Gott verborgen war, der das ganze All erschaffen hat. Also, es geht um eine Heilsökonomie und das ist ein Geheimnis. Es ist dies eine besondere Heilsordnung, eine Hausverwaltung im Ablauf der Zeitgeschichte. Wir könnten sogar sagen, im Ablauf des Heilsplanes laufen ja bestimmte Hausordnungen ab. Eine Hausordnung war die im Paradies, später das Exil. Ich nenne nur ganz kurz, eine Hausordnung war auch das Gesetz mit dem Volk Israel. Und eine Hausordnung ist die der totalen Gnade mit dem Geheimnis der Gemeinde, welche da ist, sein Leib Christi. Das ist eine ganz spezielle Hausordnung und Verwaltung. Und da läuft ein Geheimnis ab, nämlich das Geheimnis der Gemeinde, welche da ist, sein Leib. Das sagt er, um alle zu erleuchten, damit sie von dieser Haushaltung der Gemeinde, die verborgen war vor aller Zeitgeschichte, dass sie davon Kenntnis bekommt, was das für eine außergewöhnliche Berufung ist. Nicht irgendwo im Himmel auf dem Sofa einen Platz zu bekommen, sondern als Glied hinein programmiert zu sein in dem Christusorganismus. In dieser Verwaltung gibt es nicht nur dieses Geheimnis, sondern Paulus nennt 14 Geheimnisse. Und wenn ich fragen würde, liebe Geschwister, ist eine junge Gemeinde, könnten wir wenigstens von diesen 14 Geheimnissen, die in Gottes Innerstes verborgen waren und nun durch den Apostel Paulus veröffentlicht wurden, können wir wenigstens ein Geheimnis nennen. Eins. Beckt nur eins an. Christus in uns. Das Geheimnis Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja. Oder das Geheimnis, liebe Leute, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden nicht alle einen Sarg brauchen, wir werden aber alle verwandelt werden. Hat es zu keiner Generation gegeben. Unbeschreiblich. Nicht zu zählender Reichtum ist der Gemeinde bereitgestellt. Und darüber hat uns der Herr als Verwalter gesetzt. Ja, ein Unternehmer, der hat also auch Leute, die im Büro die Sache zu verwalten haben. Also die bestimmten Abteilungen, gibt es ja verschiedene Abteilungen. Ja, aber wenn die Abteilungsleiter nicht wissen, was unten läuft, die interessieren sich auch gar nicht, was das Produkt ist, ob da Schund und herauskommt als Ergebnis. Ja, die werden fristlos entlassen. Nur in der Kirchlichkeit, da kann sich alles aufhalten. Die können jahrzehntelang angestellt werden und braucht keiner etwas von diesem wunderbaren, in Gott verborgenen Geheimnis zu bezeugen. Hauptsache, die halten die Schar im Sakramentalismus zusammen. Unbeschreiblich. Er hat uns als Verwalter darüber gesetzt. Ihn richtig verwalten zu können, ja, wenn ich ihn gar nicht kenne oder wenn ich ihn gar nicht haben will. Ich frage einmal zurück, ist wohl in den Gemeinden in Deutschland über diesen Textinhalt schon oft gepredigt worden, der unerforschliche Reichtum des Christus? Und Hunderttausende kommen heute zusammen, ob da die Gemeinde oder der Einzelne etwas erfährt von diesem uns zugedachten Reichtum? Was wir nun mit der Verwaltung des Geheimnisses Christi zu verstehen haben, das ist dann anschließend ja aufgeführt. Das von den Äonen an in Gott verborgen war, der das All gebildet hat. Also, vor jeder Schöpfung, auch der Schöpfung der Äonen, war Christus und die ihm zugeordnete Gemeinde in Gottes Vaterherz ein Bestandteil seines Vorsatzes und Liebesplanes. Und wenn du Leben aus Gott hast, Rainer, dann gehörst du und ich dazu. Können wir das aushalten? Können wir das aushalten? Eigentlich müssen wir in unserer Ohnmacht voll Bewunderung vor ihm zusammenbrechen. Und auf der gleichen Ebene spricht Paulus auch die Korinther an. Da sagt er, wovon wir aber reden, ist Weisheit unter den Gereiften. Unter den Gereiften? Wie alt war die Gemeinde, wo Paulus diesen Brief schrieb? Wisst ihr das? Die war 3 Jahre alt. Und da schreibt er an Gereifte. Aber in der Tat waren sie unmündig geblieben. Aber dieses Wort geht an Gereifte. Nicht weiß, wir reden nicht von Weisheit dieses Äons, noch der Obersten und der Klug dieses Äons. Das alles hat keinen Bestand und wird vergehen. Vielmehr reden wir von der Weisheit Gottes in einem Geheimnis, das dort zusammengefasst ist, die Verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit. Haben wir darüber nachgedacht? Also bevor überhaupt etwas sich gedreht hat, bevor überhaupt ein Atom eine Existenz bekam, da waren wir in Gottes Herz Bestandteil seiner Herrlichkeit. Das ist, liebe Geschwister, wir müssen mal auch den Mut haben, darüber nachzudenken. Und dann kommen wir auch, wie auch immer, in die irdische Existenz. Manchmal, was da alles, wer da sich kennenlernt und in die irdische Existenz. Und dann erreicht uns dieser heilige Ruf mit diesem Evangelium. Da wissen wir, wir sind ja gar nicht für uns selbst auf dieser Erde, auch nicht um des Vaters und der Mutter willen, weil sie uns gern gewollt haben, sondern hinter unserer menschlichen Existenz steht das Ja Gottes in seiner unausdenkbaren Fülle. Nicht nur den Sohn zu haben in seiner Herrlichkeit, sondern auch Söhne mit der gleichen Klarheit und Herrlichkeit zu besitzen, liebe Geschwister. Manchmal muss ich aus meinem Zimmer hinausgehen, weil ich die Wucht der Gottesenergie nicht mehr ertragen kann. Zuvor bestimmte unsere Herrlichkeit. Und jetzt sagt Paulus, kein Auge. Was kein Auge konnte das vorher erkennen. Kein Ohr hat jemals davon einen Ton vernommen. Niemals konnte ein Menschenherz solche Gedanken erwägen und denken, was Gott bereitgestellt denen, die in einem Liebesverhältnis zu ihm stehen. Liebe Geschwister, niemand, kein Prophet konnte es hören und sehen, auch die 12 Apostel nicht. Und jetzt kommt dieser Vers, die meisten halten hier auf zu lesen, aber jetzt geht's erst richtig los. Jetzt wird's erst buntfarbig. Der sagt dann nämlich das, was niemand bisher denken konnte, auch als Visionär nicht, das hat er uns gegeben, uns ist es gegeben. Wodurch? Nicht durch Vision und Sakramentalismus, sondern durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht, durchdringt auch die Tiefen und Abgründe, die Gerichtswege Gottes. Wir fragen, wer kann solche gewaltigen inhaltsschweren Aussagen ins Herz hineinnehmen? Wer kann das? Das kann kein Mensch von Natur aus, kein Mensch. Keiner hat auch nur eine einzige kleine Substanz, da etwas verstehen zu können. Und deshalb beantwortet Paulus dann auch diesen nächsten Text. Wie das ist, da sagt er nämlich, wir aber, das hängt mit dem Uns zusammen. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf das wir wissen können, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist. Ja, liebe Geschwister, das alles ist nicht in erster Linie für unseren persönlichen, subjektiven und erbaulichen Heilshorizont gedacht, sondern hat noch eine viel größere und unbeschreibliche Ausdehnung. Wir gehen den Text nach. Jetzt kommen zwei Wörter, die haben mich schon jahrzehntelang beschäftigt. Und je oft ich darüber nachdenke, je größer leuchtet der Lichtglanz dieses Evangeliums in mein Herz hinein. Ja. Auf das jetzt. Damit meint Paulus den speziellen Zeitrahmen des Geheimnisses des Christus und seiner Gemeinde. Wir leben also in diesem Jetzt und Heute. Und der Heilige Geist gibt uns eine Antwort auf seine Strategie und seine Tätigkeit in uns und in seiner Gemeinde. Dieses Jetzt hängt mit der Gegenwart und dem Alltag zusammen. Ich frage einmal, was soll denn jetzt und heute mit uns passieren? Was soll denn mit uns passieren? Manche nach einer Stunde sagen zu mir, nichts für den Alltag, nichts für den Alltag. Ich weiß gar nicht, wieso kann uns Gottes Herrlichkeit und der Glanz seines Wortes und des Christus nicht im Alltag entscheidend aus unserer Anfechtung herausführen? Wieso denn nicht? Auf das jetzt müssen wir auch wieder vielleicht mal. Ich habe ja 5 Konferenzen bei Adolf Heller mitgemacht. In Berlin, da war noch keine Mauer, da konnte man nach Berlin fahren. Und ich kann nicht sagen, wann ich zu Hause war, ich wusste gar nicht. Ich habe dann meinem Herrn gebeten, Herr, nimm mir einen Teil der Freude weg, ich gehe kaputt. Mein Herz, das blieb nämlich manchmal stehen. Ich habe gedacht, ich habe Herzrhythmusstörung. Aber das war so, wie Dersting einmal gedichtet hat, mein Herz geht in Sprünge. Das ist gesprungen, ist das. Gesprungen vor Freude. Liebe Geschwister, auf das jetzt den Fürstentümern, liebe Geschwister, jetzt wird etwas aufgezählt, das können wir mit unseren menschlichen Augen, das kriegen wir nicht, das sind wir geblendet, das kriegen wir nicht wahr. Auf das jetzt den Fürstentümern, den Anfangs, den Urgewalten, den Herrschaften und Geistlichkeiten der Himmelswelt durch die Gemeinde, holen wir Luft durch die Gemeinde, durch dich und mich. Bekannt gemacht und zur Schau gestellt werde, die buntfarbige Weisheit Gottes und das nach dem Vorsatz der Äonen, den er gefasst hat in Christus Jesu für unseren Herrn. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob wir heute Morgen fähig sind, eine Stunde mal konzentriert, Wort Gottes zu denken, auch wenn es uns schwerfällt. Haben wir doch ein Ja, auch innere Bereitschaft, uns mal von dieser Dimension ein Stück voll füllen zu lassen. Die Gnade ist überströmend, überfließend, sie läuft einfach über. Sie läuft über. Ach, jeder betet, ach, gib mir doch ein klein wenig von, liebe Schwester, darum geht's nicht. Wir sollen vollständig hineingetaucht werden in die Wirklichkeit dieses unaufforschlichen Reichtums. Ja, wir müssen zusammenfassen und ich müsste Schluss machen jetzt. Der unausforschliche Reichtum des Christus besteht darin, uns damit völlig ausfüllen und in das Bild Christi hinein verwandeln zu lassen. Von der Strahlkraft und Energie dieses Evangeliums wird Altes, wird Ichhaftes verschlungen. Und es kommt zu einer totalen Veränderung unseres Lebens. Nicht mehr ich selber, nicht mehr wir selber. Dem Herrn sei Dank, dass wir nicht mehr unserem Ich hinterherrennen müssen, sondern dem zu leben, der uns erkauft hat für sich und sein Eigentum. Ja, also liebe Geschwister, Paulus zieht einen Vorhang auf und zeigt uns ein Bühnenbild, ich sag mal eine Dimension einer unsichtbaren Welt. Es ist die Himmelswelt voller geistlicher Schöpfungen, Mächte, Kräfte, Energien, des Lichtes wie der Finsternis. Und bei diesem Drama und Theaterstück sind wir als Gemeinde, was sind wir da? Die Hauptdarsteller. Auch wenn wir in diesem Leben nichts gelernt haben, liebe Geschwister, und vieles uns daneben gegangen ist. Wie viele leiden unter Depressionen und liegen in neurologischen Kliniken, weil mit ihnen nichts geworden ist. Hier sind wir die Hauptdarsteller in diesem Drama, die Hauptdarsteller. Das Eigenartige ist dabei, dass wir diese Wirklichkeit um uns gar nicht wahrnehmen. Das ist es ja. Wir nehmen sie nicht wahr. Wenn wir auf Erden geschmäht, verkannt unseren Weg gehen, dann dürfen wir uns erinnern, dass uns eine Rolle zugedacht ist, wo niemand hinschaut. Als Glied an dem Leibe Christi beobachtet zu werden und in all der Schwachheit, in aller Ohnmacht, in allen Sterbenswegen doch dieser Überwelt das darzustellen, was in uns Wirklichkeit geworden ist. Hoffnung zu gewinnen, nicht zu verzagen, das sind alles Dinge, die diese Mächte mitbekommen. Die meisten lehnen das ab. Und sagen, das ist alles Schnee von gestern. Wir wollen und sollen doch die Welt verändern. Das ist unser Auftrag. Nicht mit der zweifelhaften Vorstellung uns abgeben. Aber die Schrift spricht hier anders. Hier werden bedeutsame Aussagen gemacht, die uns bis ins Innerste hinein erschüttern sollten. Ja, liebe Geschwister, es geht gar nicht heute um die Rettung einer verlorenen Welt, sondern um die Darstellung dieses überaus großen, nicht ausmessbaren Reichtums des Christus in seinen Heiligen. Dieses bei Nacht und bei Tag darstellend mit unserem Leben, mit der Ganzheit unseres Seins, vor einem unsichtbaren Publikum, einem Panorama der Geistlichkeit der Himmelswelt zu bezeugen, das ist Auftrag und Bestimmung der Gemeinde für das Heute und Jetzt. Deshalb spricht Paulus, wisst ihr das ja gar nicht, dass wir ein Schauspiel sind, ein Schauspieler, der steht auf der Bühne, der wird angestrahlt. Er sieht gar nicht, was unten los ist. Der kriegt gar nicht mit, ob das 10 Leute dort sitzen oder 1000, kriegt er gar nicht mit. Er ist Darsteller. Paulus sagt, wir sind ein Schauspiel, den Kosmos, und nennen die Engel an erster Stelle. Engeln sowie Menschen. Die kommen an erster Stelle dran. Und dann kriegt also der Franz nebenan und die Martha im Nachbarhaus auch mit. Aber nicht immer, liebe Geschwister. Manchmal, ja, schütteln sie vielleicht auch über uns den Kopf. Millionen Augenpaare schauen und beobachten unseren Erdenlauf. Welche Entscheidung wir treffen, wie viel wir für den Christus an Liebe, an Zeit, an Energie investieren und wie viel wir für unseren alten, ungekreuzigen Ich leben. Ist das was für den Alltag? Ist das was für den Alltag? Wenn das nichts ist, dann hat der Einzelne überhaupt nicht zugehört. Sie bekommen mit, wie wir im Zerbruch, in den Sterbenswegen, wie wir unter größten Belastungen dem einen Herrn vertrauen und von ihm alles erwarten. Menschen, die trotz Bedrängnis, Leid, Schmach, getrost und voller Zuversicht ihren Weg gehen. Es ist dies eine Verkündigung, die nach außen gar nicht Attraktives aufzuweisen hat und dennoch Engelmächte zum Staunen bringt, um göttliche Weisheit zu lernen. Sie sind uns in vielen überlegen und trotzdem nimmt Gott, ja, das ist ja seine Weisheit, er nimmt also aus den unbrauchbarsten, untauglichsten, unpassendsten Gefäßen, die nimmt er heraus und füllt sie und macht sie zu einem Anschauungsobjekt seiner Gnade und Herrlichkeit. Freu dich doch einmal, dass der Herr die Auswahl, die er getroffen hat, nicht woanders hingegriffen hat, sondern hat uns erbarmungswürdigen Gestalten herausgeholt und die Liebe Gottes hat uns getroffen. Ja, liebe Geschwister, mein Herz brennt so sehr. Noch 5 Minuten, oder ist? Ein Schauobjekt der totalen und bedingungslosen Gnade Gottes dürfen wir sein und die Herrlichkeit und den Reichtum des Christus mit unserem Leben hinaus verkündigen in die Tiefen des Weltalls. Es kann aber auch manchmal sein, dass Gott eine Decke über uns breiten muss. Kann das sein? Wisst ihr weshalb? Damit nicht die Schande unseres Ungehorsams, die Heuchelei und die Scheinheiligkeit diesen Mächten offenbar wird. Da legt er eine Decke auf uns. Bedenken wir, es gibt keinen Augenblick mehr in unserem Leben, wo wir unbeachtet und ungesehen unseren Weg gehen können. Liebe Geschwister, das sollten wir mit nach Hause nehmen. Ja. Und der Apostel Paulus endet ja dann in dem Kapitel mit einer ganz mutmachenden Ermahnung, dass wir in den Schmähungen nicht verzagen. Er greift also zurück, dass der Reichtum seiner Herrlichkeit uns auch im Alltag gegenwärtig ist. Er bindet die alltäglichen Anfechtungen, die Belastungen und die Schmähungen und das Gekreuzigtwerden des Ichs mit dem unerzählbaren Reichtum des Christus zusammen. Weil nur der Blick und die Beschäftigung mit dem Lichtglanz des Evangeliums und der Herrlichkeit uns zu überwindern macht, uns hineingestaltet in das Bild Jesu Christi und zu Darstellern seiner allumfassenden Gnade werden lässt, einmal auch vor der unsichtbaren Welt. Ob etwas von dem Lichtglanz des unausforschlichen Reichtums des Christus in unser Herz hinein leuchten und aus unserem Herz heraus wieder leuchten kann? Spüren wir und vernehmen wir etwas von den Mühen und der Tätigkeit des Heiligen Geistes in unserem Leben, dass er zielgemäß mit uns vorankommt? Es gibt ganz wenige Gemeinden und wenige Gläubige, die mit diesem Reichtum leben wollen. Die anderen haben sich schon längst verabschiedet. Schon längst verabschiedet und rennen anderen Programmen hinterher. Sollten diese zu den Auserwählten des Christus gehören, dann gibt es drüben ein gerichtsvolles Verbrennen jeglichen Ungehorsams und Eigenwilligkeit. Liebe Geschwister, und dann können wir, bin ich am Ende, dann schließt der Text, da gibt es bei uns Kapiteleinteilungen, die gibt es am Grundtext nicht. Und dann schließt Paulus anschließend weiter, deshalb darum beuge ich meine Knie. Das ist eigentlich das nächste Kapitel, aber das ist das Ergebnis. Um dieses gewaltigen, unausdenkbaren Reichtums beugt er seine Knie vor dem Vater, der Vater ist über alles, was im Himmel Vaterschaft hat und auf Erden. Das ist also ganz wunderbar. Dafür dürfen wir auch unsere Knie im Geiste beugen und ihm danken. Tiefstes, kostbarstes und herrlichstes ist uns mit dem unausforschlichen Reichtum des Christus geschenkt. Durchforschen wir sein Wort und lassen uns täglich ausfüllen und hineinführen in die Fülle des Christus, dem Gott aller Gnade und dem Vater der Herrlichkeit. Sei unablässig Dank. Amen. Wir beten noch zusammen. Ja, Vater im Himmel, du bist der Gott aller Gnade. Du bist auch der Gott der Herrlichkeit. Du konntest und wolltest diese Herrlichkeit nicht allein bei dir haben, sondern hast deshalb deinen Sohn aus dir herausgezeugt. Und nun willst du auch nicht nur einen Sohn haben, sondern viele Söhne. Wir können es nicht fassen und begreifen, dass du auch heute Morgen in unser Herz hineingesprochen hast, durch den Lichtglanz deines Evangeliums und lässt uns erkennen, dass wir Geliebte sind von dir, bevor wir waren, und dass du uns mit deinem Christus einen nicht auszudenken, nicht zu fassenden Reichtum geschenkt hast. Dieser Reichtum wird einmal das ganze Schöpfungsall durchdringen und erfüllen. Ach, lieber Vater, mach doch leer in unserem Inneren das, was nicht zu dir gehört, was uns belastet, nach unten zieht. Und lass uns jeden Tag neu mit großer Sehnsucht erfüllt sein, davon getragen zu werden, was du uns verheißen hast. Du bist die Garantie, du hast begonnen und wirst mit uns auch wunderbar das Ziel erreichen. Geh mit uns jetzt nach Hause und wirke weiter durch das Wort der Wahrheit und lass dir daraus die vollzählige Frucht erwachsen. Amen.
Wir singen jetzt das Lied 99, nach der Melodie Lang nach eines Lichtes Schimmer 1 bis 3.
Thank you.
unserem Herrn sei Dank für diese nicht auszudenkende Botschaft. Und auch dir, Johannes, vielen Dank für deinen Dienst. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg. Ihr fahrt heute wieder zurück. Morgen. Das ist schön. Ja, da freuen wir uns. Dann morgen eine gute Heimreise, bewahrte Heimfahrt. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. So Gott will. Und ich kann jetzt eigentlich gar nicht anders. Ich muss Epheser 3, Vers 14 lesen, das, was du am Schluss angeführt hast. Und das möchte ich uns mitgeben als Ausgangswort. Deshalb beugen wir unsere Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Amen. Einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.